Herzlich willkommen zum Bücherpodcast der Frankfurter Allgemeinen mit einer neuen Sonderfolge aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 23. Januar 2019 war dort Natascha Wodin zu Gast mit ihrem Roman Irgendwo in diesem Dunkel. Es moderierte Rosemaria Grob.
Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und ganz besonders willkommen, liebe verehrte Natascha Wodin. Wir sind zum zweiten Mal hier zusammen, worüber ich mich wahnsinnig freue. Und das erste Mal waren wir, wie Hauke Hückstedt gerade gesagt hat, vor 2 Jahren hier, manche von Ihnen vielleicht auch. Da hatte Natascha Wodin gerade für ihr Buch, so jetzt kommt es zum ersten Mal, sie kam aus Mariupol. Sagen Sie es mir nochmal richtig.
Mariupol.
Ach, so viel schöner. dass sie gerade den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hatte bei uns. In ihrem neuen Buch, Irgendwo in diesem Dunkel, geht es um ihren Vater. Das Mariupol war die Mutter. Und es geht auch um sie selbst. Da würden Sie mir zustimmen. Es ist ein Vater-Tochter-Buch, sagen wir jetzt erstmal vielleicht. Als Kind, als junges Mädchen, darum geht's, als endlich erwachsene Frau. Aber dennoch würde ich Frau Wodin gerne vorstellen, kurz für die, die es doch noch nicht wissen. Dann kommen wir auch in das Buch ganz gut rein. Und Sie korrigieren mich, wenn ich das ver- Sie sind am 8. Dezember 1945 in Fürth geboren, als Natalia Nikolajewna
Wodowina.
Wodowina, das kann man so schön gar nicht aussprechen. Das heißt, Sie mussten gleich Ihren Namen ändern, transkribieren, um hier anzufangen, Bücher schreiben, veröffentlichen zu können.
Ja, der Verlag, der hat mich dazu schier genötigt damals. Und sagt, also diesen Namen kann keiner aussprechen. Deswegen wird das Buch nicht verkauft. Also es war fast eine Bedingung, dass ich den Namen ändere. Lange, lange her.
Lange, lange her? Also ich habe es mehr als 30 Jahre.
Ne? Mein erstes Buch habe ich veröffentlicht, Die gläserne Stadt, 1900. Ich bin so schlecht in Zahlen. Ich glaube 83.
Ja, vielleicht. 83. Stimmt? Gut, wie es ist, weiß es jemand. Die Wurzeln ihrer Eltern liegen in der Ukraine, die ihrer Mutter noch weiter zurück bis nach Italien. Das steht im Mariupol-Buch, also im damaligen Russland. Wir haben vorhin ganz kurz darüber geredet, dass die Ukraine und das Schicksal gerade im Zusammenhang mit Russland nun wieder ganz aktuell geworden ist und das seit einiger Zeit, also quasi zusammenfallend mit dem Mariupol-Buch, jemand alle jetzt wissen, wo das Asowsche Meer ist, was wir vorher nicht wussten, und die Hafenstadt.
Kein Begriff, ja.
Nee, das war, also ist so wirklich richtig zurückgekommen. Ihre Eltern, ihre Mutter jedenfalls, war von den Nationalsozialisten in der Ukraine in Dienst genommen worden. Als der Hitler-Stalin-Pakt von den Deutschen mit dem Unternehmen Barbarossa gebrochen wurde, 1941 war das, glaube ich, ne? Mhm. Sind ihre Eltern aber noch immer nicht weggegangen aus der Ukraine, sondern erst im April 1944, was bis heute auch ein Geheimnis ist.
Es ist insofern ein Geheimnis, als ich nicht herauskriegen konnte, ob sie... Entschuldigung, ja, jetzt merke ich es. Ich muss einfach ein bisschen näher ran, ich ziehe mir mal den Tisch ein bisschen so... Jetzt hören Sie mich alle gut?
Ja.
Ein Geheimnis insofern, als ich nie rauskriegen konnte, ob meine Eltern freiwillig gegangen sind oder ob man sie verschleppt hat. Also die meisten hat man verschleppt, einige sind freiwillig gegangen. Meine Mutter hatte viele Gründe, vor Stalin zu fliehen, weil sie aufgrund ihrer Herkunft, weil sie adliger Herkunft war, und außerdem waren der andere Teil der Familie, das waren schwere Kapitalisten, also sie hatte alle Gründe, um die Sowjetunion zu verlassen. Aber ich denke immer, es ist so letztlich gar nicht so wesentlich, ob die Menschen freiwillig gegangen sind oder verschleppt wurden, denn keiner hat gewusst, was ihnen in Deutschland blüht. Und hätte man es gewusst, ich glaube, dann hätte es kaum Freiwillige gegeben.
Und genau darüber erzählt auch jetzt Irgendwo in diesem Dunkel sehr viel. Nochmal auch andere Dinge als Das Mariupol-Buch. Jedenfalls Ihre Eltern, ja, Sie sagen es, verschleppt oder freiwillig gegangen, sind nach Leipzig gekommen in die Flickwerke, die dafür auch Berühmtheit erlangen sollten später.
Ja.
Auch darum wird es noch kommen, wenn Frau Wodin uns liest, darum gehen. Danach sind Sie nach Fürth gegangen und Sie wurden Ende 1945 dort geboren. Sonst wären Sie vielleicht gar nie auf die Welt gekommen, wenn...
Ein bisschen früher gezeugt, dann wäre ja wahrscheinlich nicht
auch
auf die Welt gekommen. Oder die Nazis haben viele neugeborene Kinder ermordet oder verhungern lassen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörten die Eltern von Natascha Rodin also zu jenen, das vornehm ausgedrückt, Displaced Persons, deren Schicksal erst zu spät hierzulande wieder aufgearbeitet worden ist. Das fränkische Fürth, wir nähern uns jetzt wirklich dem Buch, wird mit Unterbrechung zum Ort ihrer Kindheit und Jugend. An den Rändern der Stadt, in den Häusern, wie das heißt, das werden Sie noch erklären, wachsen Sie auf. Vielleicht kann man dazu sagen, es ist eine Art Sperrzone oder Niemandsland vielleicht, hinter dem armen Viertel der Stadt. Und hinter den Häusern lebten dann nur noch, sie hießen damals so, also steht es in Ihrem Buch, auch so die Zigeuner, die also ganz und gar Ausgestoßene waren.
Es gab immerhin noch welche, die unter uns standen. Darauf war ich ganz stolz als Kind.
Ja,
so sind Kinder.
Und manchmal ja, sie haben Kinder. Ja, hart genug, ja. Nicht Sie hart genug, sondern Ihr Schicksal. Wir werden darauf zurückkommen. Also Sie werden uns daraus vorlesen. Dieser unwirtliche Ort der Häuser spielt ja eine entscheidende Rolle. Sie waren 10 Jahre alt, als Ihre Mutter, die 1920 geboren war, sich mit 36 Jahren in der Regnitz ertränkt hat. Dieses Schicksal der Mutter ist in Mariupol bis zum Ende ihres Lebens nachgezeichnet. Nach dem Tod der Mutter kamen sie mit ihrer jüngeren Schwester in ein katholisches Mädchenheim, das jetzt in diesem Buch, sie nennen das Kloster. Das ist ein sehr...
Naja, es war ein Kloster.
Ein Nonnenkloster.
Ja, es war ein Nonnenkloster und dort war ein Kinderheim untergebracht.
Und entsprechend waren die Spielregeln.
Es waren schwere Zeiten, ja.
Es waren immerhin einige Jahre, aber sie sind dann zurückgekommen in die Häuser, so nenne ich es nochmal, nach Fürth zum Vater. Danach, also nach der Klosterzeit und da beginnt, oder vieles der Leidenszeit, die Sie hier erzählen, beginnt da wirklich erst.
Entschuldigung, darf ich mal sagen, Fürth, Sie sagten eben Fürth, es wäre eigentlich auch egal, ob es Fürth ist oder Forchheim. Der Unterschied ist nur, dass die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, sehr viel kleiner war.
War es denn Forchheim?
Ja.
Aus irgendwelchen Gründen?
Ich erwähne das nicht im
Buch. Nee, das kommt nicht vor. Ne?
So die kleine Stadt. Also es war ein sehr kleines Städtchen, es hatte, glaube ich, damals um die 10.000 Einwohner.
Gut, da wissen wir das jetzt. Forchheim, ich habe mich nämlich gewundert, ich habe bei Wikipedia Forchheim gelesen und woanders Fürth und hat mich auf Fürth...
In Fürth bin ich geboren, aber in Forchheim dann aufgewachsen, ja.
Gut, dann dieser Vater, das war dann jetzt in Forchheim, die Häuser standen in Forchheim.
Ja.
Die Ausübung seelischer und körperlicher Gewalt, so formuliere ich das jetzt erstmal einmal möglichst neutral, die sie von Seiten ihres Vaters traf, hat sie in die Obdachlosigkeit getrieben, da waren sie 17. Auch darüber ist in diesem Buch zu lesen und zu erfahren. Sie haben es aber geschafft, ja, so muss man es sagen, dennoch in den 70er Jahren eine Ausbildung als Dolmetscherin zu machen. Sie haben von Deutschen ins Russische und auch umgekehrt übersetzt, was, glaube ich, irgendwie ganz schwierig ist in beide Richtungen.
Ach, habe ich früher technische Übersetzungen ins Russische gemacht. Kann nur hoffen, dass da nicht irgendwie mal ein Betrieb in die Luft geflogen ist oder so.
Da gibt es ja viele Beispiele. Und Sie haben auch in Moskau gelebt, zu einer Zeit, als in Moskau zu leben, glaube ich, jetzt noch nicht so ganz gewöhnlich war. Es war fast noch Kalter Krieg. Ne?
Es war die Ende der Brezhnev-Ära, war fast noch Kalter Krieg, ja.
Sie wurden zur literarischen Übersetzerin, seit 1980 Schriftstellerin eigenen Rechts, dann in deutscher Sprache. immer in deutscher Sprache. Mhm. Und obwohl sich der Vater, wir werden auf ihn zurückgekommen, lebenslang ist das Wort für geweigert hat, Deutsch
zu sprechen. Das kann man wohl so sagen, ja.
Ihre Werke wurden mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, das soll jetzt nicht unerwähnt bleiben, eben mit dem Presse-Leipziger Buchmesse für das Mariupol-Buch und danach auch nochmal mit dem August-Graf-von-Platen-Preis. Das habe ich. Mhm. Nun, also irgendwo in diesem Dunkel, Sie haben auch irgendwo in diesem Dunkel weder eine Biografie noch einen Roman genannt.
Ja, das ist immer das Problem. Das macht immer der Verlag. Ich kümmere mich da gar nicht drum. Also die Gattung möchte ich eigentlich gar nicht bezeichnen. Ich wüsste es selbst nicht. Also ich habe bei Mariupol habe ich versucht, alles, was ich über meine Mutter herausgefunden habe, so wortgetreu wie möglich wiederzugeben. Also sie zu rekonstruieren, Steinchen für Steinchen. Ich habe mir da nichts ausfantasiert. Es sei denn, ich habe Lücken gefüllt, aber dann habe ich das immer zu erkennen gegeben, dass das eine Fantasie ist. Während dieses Buch, das war ein ganz anderes Projekt. Also ich habe meinen Vater nicht gesucht, also jetzt in der Außenwelt sozusagen. Ich habe ihn eher als Person gesucht, den habe ich ja viel länger gekannt als meine Mutter. Als meine Mutter starb, war ich 10, als mein Vater starb, war ich 49. Und also so lange habe ich ihn gekannt und ich habe jetzt versucht, in dem Buch also irgendwie ein bisschen zu dem Menschen durchzudringen, der er gewesen ist. Und es handelt aber dieses, während Mariupol vom Finden handelt, handelt dieses Buch eigentlich von der Unmöglichkeit zu finden.
Mhm. Ja, also man kann es kaum eine Annäherung an den Vater nennen. Das hatte ich so, also der Versuch einer Annäherung. Dann, ja, vielleicht sagen wir noch dazu, Sie haben ja gesagt, wie lange Sie ihn kannten. Ihr Vater ist 1900 geboren.
Ja.
Er war genau im Januar, praktisch dieses Jahrhundert durchmessen. Und als Ihre junge Mutter gestorben ist, war er schon 56 Jahre alt und er war in einem Kosakenchor in der ganzen Welt unterwegs. Sie konnten die Plakate, sie konnten ihn sehen auf den Plakaten. Und er war, was vielleicht nicht, er war abwesend, was irgendwie existenzerhaltend, aber abwesend.
Er war abwesend.
Er ist dann später über seine Anwesenheit, die eigentlich für...
Ist er noch abwesender geworden in seiner Anwesenheit?
Aber er ist auch, hat auch uns... Also ich kann es nicht anders sagen, uns eigentlich unsagbares Leiden über sie gebracht, was sie in Sprache gebracht haben. Das ist dieses Buch. Das ist so, er bleibt ein Schatten, aber Sie haben einige Konturen abgewonnen. Und jetzt, wenn Sie uns sagen, wo, wenn Sie jetzt anfangen zu lesen, wo wir uns befinden, dann freue ich mich, wenn Sie...
Okay.
Damit beginnen.
Wobei ich vielleicht noch vorausschicken möchte, dass das, was ich da beschreibe, also es ist eigentlich eine Geschichte der Displaced Persons. Und Sie sagen, unsagbares Leid, das mag so sein, aber diese Kinder von den Displaced Persons, da habe ich ja einige gekannt, weil ich ja unter ihnen gewohnt habe. Die hatten alle ein ähnliches und auch noch schwereres Schicksal. Mhm. Also das war das Schicksal einer ganzen großen Menschengruppe in Deutschland nach dem Krieg. Ne? Ich mache immer wieder was falsch mit dem Mikro, glaube ich. So, aber jetzt fange ich an zu lesen, da bewege ich mich nicht so viel da. ja, wir sind jetzt in den Häusern, von denen Frau Dr. Grob schon gesprochen hat. In dieser Kleinstadt und meine Schwester und ich, wir sind gerade zurück aus dem Kinderheim, aus dem Nonnenheim und das ist jetzt so ein Stückchen Alltag in den Häusern mit dem Vater. Während mein Vater an den Samstagen den Badeofen anheizte, drang im Sommer bei geöffneten Fenstern das osteuropäische Sprachengewirr aus dem Hof zu uns herein. Einst in den Arbeitslagern waren die Zwangsarbeiter streng nach Nationen und Geschlechtern getrennt worden. Erst nach dem Krieg hatte man sie bunt durcheinander in neuen Sammellagern zusammengeführt. Die meisten hatten sich inzwischen ein zumindest rudimentäres Deutsch angeeignet, bloß mein Vater hatte sich nichts angeeignet. Er sprach weiterhin nur Russisch und hatte auch in den Häusern keinen einzigen Gesprächspartner, da fast alle Russen nach dem Krieg repatriiert worden waren. Wir gehörten also auch in den Häusern nicht dazu. Mein Vater war niemandes Freund und niemandes Feind. Er blieb ein Fremder unter Fremden, und da er zudem der Witwer einer Selbstmörderin war, umgab ihn ein tragisches Geheimnis, das niemand anzurühren wagte. Nie ging er hinaus in den Hof wie die anderen, die in kleinen Gruppen beieinander standen oder auf Bänken saßen. Er sprach mit niemandem und wurde nicht angesprochen. Er kam von der Arbeit nach Hause und setzte sich an den Küchentisch, um zu lesen. Da saß er dann und las und rauchte. Er saß und las und trank Rotwein, den er vorher in einer großen weißen Tasse mit einem Tauchsieder angewärmt hatte. Die Welt der russischen Bücher war sein Zuhause. Dort, so schien es, fand sein eigentliches Leben statt, während das, was ihn umgab, nur so etwas wie ein Nebenschauplatz für ihn war, eine Wirklichkeit, die er so gut wie möglich ignorierte. Früher war er in seinen Tourneepausen in feinen Anzügen nach Hause gekommen und hatte exotische Geschenke mitgebracht: Granatäpfel, französisches Parfum, ein kleines Klavier, in das man beim Spielen hineinblasen musste und das Melodika hieß. Man konnte den Chor, in dem er sang, im Radio hören und auf Plakaten sehen. Männer in schwarzen Kosakenkitteln und Pluderhosen vor der märchenhaften Silhouette der Moskauer Basiliuskathedrale auf dem Roten Platz. Doch auch jetzt, da der ehemalige Glanz an ihm verblasst war und er jeden Tag auf einem klapprigen Fahrrad zur Fabrikarbeit fuhr, blieb er in den Häusern eine Respektsperson. Er galt als Künstler, als Intelligenzler, zumal seine Töchter als einzige Kinder in den Häusern höhere Schulen besuchten. Meine Schwester, die eine bemerkenswerte Stimme hatte und später Musik studieren sollte, um Sängerin zu werden, ging aufs Gymnasium. Sie war eine gute Schülerin und offenbar der Stolz meines Vaters. Was mich anging, so war er immer schon davon überzeugt gewesen, dass aus mir nie etwas werden würde, dass bei mir Hopfen und Malz verloren war, dass ich genauso lebensuntauglich und nichtsnutzig war wie meine Mutter. Manchmal schlug er mich einfach so, ohne einen für mich erkennbaren Grund, aber meistens bestrafte er mich mit Schlägen, wenn meine Arbeit im Haushalt ihn nicht zufriedenstellte. Schon früher in meiner Kindheit hatten mich seine Anforderungen im Hinblick auf Sauberkeit und Ordnung in Angst und Schrecken versetzt. Nie war ihm etwas sauber, nie etwas ordentlich genug. Damals war meine Mutter die Hauptverantwortliche gewesen, ich nur ihre Gehilfin, jetzt war ich als ältere Tochter allein dafür zuständig. Die Samstage, an denen er den Badeofen anheizte, waren die Schreckenstage des Saubermachens, und je mehr ich schrubbte, scheuerte, wischte und polierte, desto mehr Schmutz schien für ihn an den Flächen der Böden, Türen und Trümmergebilde, die uns als Mobiliar dienten, sichtbar zu werden. Ich durfte nichts von dem, was die deutschen Mädchen durften. Ich durfte nicht ins Kino, nicht zum Tanzen gehen. Ich durfte mir nie etwas Neues zum Anziehen kaufen und bekam auch kein Taschengeld. Und gleichzeitig sollte ich sein wie die deutschen Mädchen, die späteren deutschen Hausfrauen, bei denen man, wie mein Vater behauptete, vom Fußboden essen könnte. Er kontrollierte meine Putzarbeit und ließ mich noch einmal von vorn anfangen. Ich musste alles zwei- oder sogar dreimal putzen, und weil es auch dann noch nicht sauber genug war, schlug er mich. Es war, als wäre ich selbst der Schmutz, den zu beseitigen mir nie gelang und den er nun endlich mit eigenen Händen austilgen wollte. Ich erstarrte unter seinen Schlägen, ich stellte mich tot. Diese Kunst hatten mich seine Schläge schon früh gelehrt. Auf der Fensterbank stand die große weiße Tasse mit dem Rotwein, den er mit dem Tauchsieder anwärmte. Er trank auch an anderen Tagen, aber am Samstag, dem Putz- und Badetag, war es ein unumstößliches Gesetz. Und es hatte den Anschein, als tränke er an diesem Tag anders als sonst, als stünden die Vorbereitungen zum Baden und das Trinken in einem dunklen Zusammenhang. Auch der Blick, mit dem er mich ansah, war anders als sonst. Ich spürte in ihm nicht die Härte seiner Fäuste, sondern etwas Hungriges, Suchendes. Er glitt an meinen Beinen und Hüften entlang, als suchte er immer noch den Schmutz, den ich nicht hatte wegputzen können und der jetzt identisch wurde mit dem an mir schon deutlich sichtbaren Schmutz des weiblichen Körpers. Diesen Schmutz betasteten seine Augen, als wollten sie endlich zu dessen tiefsten Schichten durchdringen, und das bevorstehende Baden diente offenbar diesem letzten Zweck. Ich erinnerte mich noch an Zeiten, als ich bei ihm morgens auf dem Schoß gesessen hatte, in meinem amerikanischen Sonntagskleid aus gelbem Perlon, nach einer Nacht auf eisernen Lockenwicklern, schlaflos, aber im Vorgefühl meiner bevorstehenden Prinzessinnenpracht. Er hatte da, wo das Hemd aufspringt, ein kleines, fleischfarbenes Kügelchen, das aus seiner Brust herauswuchs wie eine geheimnisvolle Beere, und wenn ich sie anfasste, schnappte er mit den Zähnen nach meinen Fingern und prustete mir durch das Perlon heiße Heuschrecken auf Brust und Bauch, bis ich fast erstickte an meinem Lachen. Und wenn er meinen Fuß in die Hand nahm, auf einen Schuh deutete und fragte, was ich da anhätte, sagte ich, weil ich wusste, was er von mir hören wollte, nicht Batinki, sondern Bini, mein erstes Kinderwort für Schuhe, das fast so klang wie Dini, das russische Wort für Melonen, und dann blies er mir die Heuschrecken unter meinen weißen Strumpf. Ich wusste nicht, wann diese unschuldigen Spiele zwischen mir und ihm ein Ende genommen hatten, seit wann er ein fremder, bedrohlicher Mann für mich war. Hatte er mich schon vor dem Tod meiner Mutter mit diesem suchenden, aufgeweichten Blick angesehen, oder hatte das erst nach meiner Rückkehr aus dem Kloster begonnen? Während ich im warmen Badewasser lag, verflüchtigte sich die Angst. Endlich war ich für mich allein mit mir. Die Realität löste sich in den Leuchtfarben meiner Träume auf. In Wirklichkeit war ich weit weg von hier in Amerika, wo Mädchen wie ich von Millionären geheiratet oder über Nacht berühmte Filmstars wurden, denen die Welt zu Füßen lag. Ich wohnte in einer weißen Villa, die in einem Palmengarten mit azurblauem Swimmingpool stand, und wurde abends von einem meiner vielen Verehrer in einem funkelnden Cadillac abgeholt. Oder ich lebte doch gar nicht so weit von hier und war mit einem deutschen Handwerker verheiratet, wohnte in einem der heimeligen deutschen Fachwerkhäuser mit Geranien vor den Fenstern und war eine vorbildliche deutsche Hausfrau. Mein Mann war ein ganz anderer Mann als mein Vater. Er zog beim Grüßen auf der Straße den Hut und geriet nicht in peinlich stumme Verlegenheit, wenn er auf einem Amt etwas gefragt wurde. Und meine kleine Tochter war ein ganz anderes Kind, als ich es einmal gewesen war. Es trug einen Schottenrock mit goldener Nadel und hatte gute Noten in der Schule. Ich kochte deutsches Sauerkraut und deutschen Schweinebraten. Ich backte Marmorkuchen und am Sonntagnachmittag kamen meine Freundinnen zum Kaffee trinken, alle genauso glückliche, adrette Ehefrauen wie ich. Nie wusste ich, was ich lieber werden wollte, ein amerikanischer Filmstar oder eine deutsche Hausfrau. Vielleicht konnte ich ja beides werden. An den Tagen, an denen mein Vater Nachtschicht hatte, ging ich abends auf die Hauptstraße. Zuerst stieg ich auf den Speicher hinauf und wählte meine Garderobe aus. Die einstigen Kleider meiner mageren Mutter waren mir nur wenig zu groß. Am liebsten mochte ich das weite, dunkelblaue Taftkleid mit den weißen Punkten, die wie angeklebtes Konfetti aussahen. Die deutschen Mädchen trugen ihre Pullover manchmal verkehrt herum, mit dem V-Ausschnitt nach hinten. So machte ich es jetzt mit dem Kleid. Ich zog es mit der Vorderseite nach hinten an. Die oberen der vielen kleinen stoffbezogenen Knöpfe ließ ich offen und schlug den Stoff nach innen ein, sodass auch ich einen V-Ausschnitt am Rücken hatte. Unter dem Kleid trug ich den rosafarbenen amerikanischen Petticoat, den ich heimlich mit Mehl stärkte, wenn mein Vater nicht zu Hause war. Um die Taille schnallte ich mir den roten Lackgürtel, den ich nie an meiner Mutter gesehen hatte, ebenso wenig wie die roten Stöckelschuhe, die mir zu groß waren. Bevor ich sie anzog, musste ich sie an der Spitze mit dem Papier eine Zeitung ausstopfen, die Novaya Ruskaya Slovo, das neue russische Wort, hieß und meinem Vater jede Woche aus Amerika zugestellt wurde, wo es so etwas wie ein zweites kleines Russland gab, mit russischen Zeitungen, russischen Geschäften, russischen Restaurants. Es gab auch Weihnachtskarten mit amerikanischen Weihnachtsmännern und russischen Aufschriften. Manchmal bekamen wir von Agrippina und Akulina, zwei uralten Schwestern, die mein Vater noch aus Russland kannten, eine geschickt. Sie waren schon vor langer Zeit nach Amerika ausgewandert und gehörten zu den sogenannten alten Emigranten, die noch der Nimbus des untergegangenen Zarenreiches umgab, während wir, die neuen Emigranten, aus dem barbarischen Russland der Kommunisten stammten und irgendein unverständliches, namenloses Abfallprodukt des Krieges waren. Vor dem Spiegel im Bad tupierte ich mein Haar nach dem Beispiel der Mädchen in meiner Klasse und drohte meiner Schwester, auf die ich während der Abwesenheit meines Vaters aufpassen musste, Schläge an für den Fall, dass sie mich verraten würde. Dann ging ich los in meinen roten Stöckelschuhen, obwohl mir alles Rote verboten war. Rot nannte mein Vater eine Hurenfarbe. »Wenn mir ein einziges Mal zu Ohren kommt, dass du dich in der Stadt herumtreibst, während ich arbeite«, hatte er gesagt, »schlage ich dich tot.« Zweifellos ahnte er, dass ich nichts anderes im Sinn hatte als genau das, die Stadt, die Hauptstraße zwischen Marktplatz und Paradeplatz. Das war für mich der Mittelpunkt der Welt, aus der ich für so lange Zeit verbannt gewesen war, die große Promenade, der Laufsteg, auf dem ich mich endlich zeigen konnte, auf dem ich endlich gesehen wurde. Manche Mädchen in meiner Klasse trugen bereits das Zeichen der Auserwählten, waren schon auf der Zielgeraden. Sie gingen mit jemandem, so nannte man es, wenn ein Mädchen nicht allein, sondern Hand in Hand mit einem Jungen über die Hauptstraße flanierte. Mit einem Jungen gehen, sich verloben, heiraten, für die Mädchen in meiner Klasse war das der Gipfel der Erfüllung, für mich hingegen eine Frage des Überlebens, die einzige Chance, meinem Vater zu entkommen, den schrecklichen Häusern, meiner verhängnisvollen russischen Haut. Leise sang ich vor mich hin. Am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heißer fleht. Großer Gott, wir loben dich. Volga, Volga, Mati Radnaya, Volga, Ruskaya Rika. Volga, Volga, große Mutter, Volga, Russlands heiliger Fluss. Aus einem Ort an diesem heiligen russischen Fluss stammte mein Vater. Die Winter dort waren so kalt gewesen, erzählte er, wenn er gute Laune hatte, dass der mächtige Strom zufror, obwohl er so breit war, dass man das gegenüberliegende Ufer nicht sehen konnte. Die Menschen gingen zu Fuß auf die andere Seite des Flusses oder fuhren mit einem Pferdefuhrwerk übers Eis, auf dem andere Schlittschuh liefen und Eisstockschießen spielten. Im Sommer badete man und kochte auf einem Feuer direkt am Ufer Ucha, eine klare Suppe aus Wolgawasser und den Fischen, die es in solchen Massen gab, dass man sie mit den Händen fangen konnte, riesige Störe, Lachse und Hechte. Vor sehr langer Zeit, vor über 60 Jahren, war mein Vater dort geboren worden und wenn er davon erzählte, dann schien es für ihn eine Erinnerung an Glück zu sein, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, dass er jemals glücklich gewesen war. Niemals hatte ich auch nur eine Andeutung, einen Schimmer von Glück in seinem Gesicht gesehen. Glück, so vermutete ich, wäre eine Blöße für ihn gewesen, die er sich niemals gegeben hätte. Nur wenn er von der Wolga erzählte, ahnte ich etwas von seinem anderen Leben in Russland, von einem anderen Leben und einem anderen Menschen, den ich nicht kannte, und an den er sich selbst wahrscheinlich kaum noch erinnerte. Ein Geräusch riss mich aus meinen Gedanken. Ich hatte die Angst vergessen, obwohl jemand jeden Moment die Tür aufgehen konnte. Seit einiger Zeit war es mir nicht mehr möglich, mich im Bad einzuschließen, weil der Schlüssel verschwunden war und nirgends mehr zu finden. Wahrscheinlich hatte mein Vater ihn abgezogen, schließlich war das Bad der einzige Ort in der Küche, an dem ich mich seiner Kontrolle entziehen konnte. Ich sprang aus dem lauwarm gewordenen Wasser, riss ein Handtuch vor meinen nackten Körper und lauschte. Es war nichts zu hören. Schnell trocknete ich mich ab und schlüpfte gegen den Widerstand meiner noch klammen Haut ins Nachthemd. Dann schüttelte ich Atta in die Badewanne und begann sie zu scheuern. Ich musste sie blitzblank für meinen Vater hinterlassen. In diesem Fall war ich mir einig mit ihm. Nichts von mir sollte in der Wanne zurückbleiben, in der anschließend er baden würde, kein einziges Partikel meiner Haut. Ich steuerte, bis meine Finger brannten, spülte mehrmals mit Wasser nach und wischte die Wanne trocken. Dann huschte ich über den dunklen Flur hinüber in mein Zimmer und kroch ins Bett. Seit der Rückkehr aus dem Kloster hatte ich ein eigenes Zimmer, in dem aber außer dem Bett nur noch ein Schrank und ein Stuhl standen, ein Kämmerchen mit Steinboden und kahlen Wänden, in dem ich bloß schlief. Es war das amerikanische Feldbett, auf dem ich schon als Kind im Lager geschlafen hatte, als meine Mutter noch lebte und meine Schwester noch nicht geboren war. Nachts war ich manchmal am offenen Fenster der Baracke aufgewacht, weil mich ein kühler Luftzug gestreift hatte, während ich schon drauf und dran gewesen war, aus dem Fenster zu steigen, hinauf zum Mond, den ich durch meine geschlossenen Lider sah. Er rief nach mir, lockte mich mit seinem bläulichen Schimmer, mit einem fernen, magischen Gesang. Dann spürte ich plötzlich die warme Haut meiner Mutter, die mich auf ihren Armen hielt und an sich drückte. Sie schloss das Fenster und steckte mich wieder ins Bett, strich mir übers Haar und ich sah ihre Augen, in denen Tränen standen. Immer weinte sie, immer hatte sie Heimweh und mir schien, dass sie auch mich schon damit angesteckt hatte, dass es auch bei mir so etwas wie Heimweh war, das mich nachts, während ich schlief, mit unwiderstehlicher Kraft aus dem Bett zog, ans Fenster, ins Licht des Mondes. Mein Vater empfahl meiner Mutter, mich am Bett festzubinden, aber sie lehnte das ab, sie nannte ihn gefühllos und es entbrannte der übliche Streit zwischen ihnen. Meistens endete er damit, dass meine Mutter wieder zu weinen begann. »Was habe ich bloß getan?« sagte sie schluchzend. »Wie konnte ich so blind sein? Warum bin ich nicht in der Ukraine geblieben?« »Hirnlose Idiotin«, sagte mein Vater, »du weißt genau, dass du nicht mehr am Leben wärst, wenn ich dich nicht mitgenommen hätte.« »Na und«, gab meine Mutter zurück, »dann wäre ich eben nicht mehr am Leben. Das wäre sowieso das Beste für mich.« Ich lag unter meiner Decke und hörte, wie mein Vater ins Bad ging. Ich hörte die dumpfen Zusammenstöße seines torkelnden Körpers mit den Wänden im Flur. Angstvoll verfolgte ich die Geräusche, die aus dem Bad kamen. Ich hörte das Klappern des Feuerhakens, das Rauschen des Wassers, ein Scharren, ein Rumpeln. Nie wusste ich, was er jeden Samstag so lange im Bad machte. Die Säuberung des eigenen Körpers schien für ihn der Höhepunkt und das genussvoll in die Länge gezogene Finale des wöchentlichen Großreinemachens sein. Das monotone Rauschen des Wassers begann mich einzuschläfern. Es vermischte sich in meinen Ohren mit dem der Regnitz, die im Gegensatz zur Wolga ein kleines, beschauliches Flüsschen war. Im Sommer hatten wir früher daraus das Gießwasser für unsere Gemüsebeete geschöpft, die wir früher in den Regnitzauen hatten anlegen dürfen. Und wir Kinder trieben uns bis in die Dunkelheit in diesen Auen herum. Wir stahlen Vogeleier aus den Nestern in den Büschen und tranken sie aus. Wir bauten Zelte aus alten Militärdecken, in denen wir einander heimlich unsere Geschlechtsteile zeigten. Wir hetzten schmutzig und selbstvergessen am Ufer entlang, mit dem feuchten Gras unter den Füßen, während unsere Namen durch die warme Dämmerung schallten. Unsere Mütter riefen nach uns, es war schon spät, wir mussten nach Hause. Ich war eingeschlummert und schwebte über der Regnitz. Das Schweben war meine natürliche Fortbewegungsart. Ich folgte dem Lauf des Flusses in Gegenden, die ich noch nie gesehen hatte und die immer fremder, immer bedrohlicher wurden, und plötzlich die Tür. Im Licht, das aus dem Flur ins Zimmer fiel, stand mein Vater, breitbeinig, schwankend, bekleidet nur mit einer Unterhose. Ich erkannte ein Grinsen in seinem Gesicht. »Hure«, hörte ich ihn lallen, »ich werde es ihr schon zeigen. Sie wird schon lernen, ihren Vater zu fürchten.« Schon war er neben mir. Mich streifte sein alkoholisierter Atem. Rück zur Seite, ich will mich zu dir legen.
Ja, vielen Dank. Soweit. Erstmal, es gibt bisher eine Ahnung, wie Ihre Kindheit ausgesehen hat in den Zeiten mit diesem Vater. Und um mal irgendwo anzufangen, habe ich mir die Frage gestellt beim Lesen und immer mehr, je weiterlesen, wie kann das zusammengehen, diese Schläge, diese entsetzlichen Beschimpfungen, das ist ja seelische und körperliche Notzüchtigung als Hure, und auf der anderen Seite das groteske Ideal der deutschen Hausfrau, während sie aber ja nichts durften, was kleine Mädchen oder damals schon heranwachsen, sie werden da 15, etwa 16 gewesen sein.
16, ja.
Also diese deutsche Hausfrau bei allem, ich nenne es mal Widerwillen dieses Vaters gegen die Deutschen und alles Deutsche, haben Sie dafür irgendwo eine Idee finden können?
Ich denke mal, es war bei ihm etwas ganz Ambivalentes. Also ein bisschen ist es, glaube ich, auch heute noch in Russland so, dass man also den Westen in gewisser Weise verachtet, aber ihm alles nachzumachen versucht und so sein möchte eigentlich wie der Westen. Ja, das ist der ewige Widerspruch, mit dem ich da auch oft zu kämpfen habe, wenn ich mit meinen russischen Freunden zu tun habe. Ich glaube, das war das. Und außerdem war bei meinem Vater, glaube ich, auch nicht sehr viel reflektiert. Mhm. Also er wollte nichts mit den Deutschen zu tun haben und ich sollte ja auch nichts mit den Deutschen zu tun haben. Und gleichzeitig sollte ich eben die Sauberkeit der deutschen freien Hausfrauen herstellen. Ich frage mich überhaupt, woher er die kannte.
Das war ich gerade fragen. Der hat ja kein Wort Deutsch gesprochen.
Ist er nie in einem deutschen Haus gewesen.
Nein.
Aber irgendwie kriegt man es wahrscheinlich mit, ja. Mhm. Oder er hat es von irgendwo gehört. Also,
weil er kann es nicht im Radio gehört haben, im Fernsehen nicht gesehen haben.
Nein.
Also das hat mich sehr beschäftigt. Aber wenn Sie sagen, es kommt quasi aus dieser russischen Sehnsucht nach etwas anderem, was jedenfalls nicht das eigene ist.
Ja, ja. Also ich weiß, in Russland gibt es oft so, die Deutschen sind sauber und pünktlich und das ist ganz toll irgendwie, aber sonst.
Okay.
Gut. Also bei den einfacheren Gemütern jedenfalls.
Insistiert, ja. Sie sind, also finde ich, eine ungeheuerliche Beschreibung. Sie reden von meiner verhängnisvollen russischen Haut als Mädchen. Ja. Sie laufen, so habe ich mir das. Also, konnte mir das so in Bildern vorstellen, weil sie das so eine Sprache haben, die so plastisch das evoziert, ohne Bilder zu gebrauchen, also die Sprache Bilder. Ich sah sie in ihrem Petticoat mit diesen roten Schuhen und diesem roten Gürtel die Straße entlang gehen, die Hauptstraße, also jetzt wohl dann von Forchheim immer noch.
Ja.
Und da sind sie ja aber auf dieselbe Ablehnung gestoßen. Das war ja wie zwei Fronten oder wie zerrieben. Also sie beschreiben das, daraus werden sie nichts vorlesen oder so, aber sie beschreiben das ja auch am Beispiel einer Begegnung mit einem Jungen, Achim Uhland heißt der, der auf seltsame Art und Weise übrigens zugleich auch noch ein toter junger Mann ist, was mich sehr berührt hat. Aber der kommt aus dem Armenviertel, also kurz vor den Häusern, sie verlieben sich unglaublich und der weist sie zurück. Einmal kommt das Wort Menschenunrat vor. Ich weiß nicht, kann aber auch sein, dass es aus dem Mariupol-Buch ist und er nennt sie Russenlusch. Ein
Russenlusch.
Ich habe versucht, das zu finden. Ich kannte das gar nicht. Weil diese Erfahrung, diese Atmosphäre, wie konnte die generiert werden? Haben Sie dazu eine Idee?
Natürlich. Die deutsche Nachkriegszeit, also die Russen, die Kommunisten, die Bolschewisten, die waren ja nun schuld daran, dass Deutschland den Krieg verloren hat.
Ja,
dann sind natürlich auch die Deutschen nach Deutschland gekommen, haben viele Frauen geschändet. Es hieß, sie hätten auch viele Kinder umgebracht und die Häuser.
Die Russen.
Ja,
als Besatzer.
Ja, ja. Also, dass sie sehr viele Frauen vergewaltigt haben, das, glaube ich, ist nachgewiesen. Aber sie haben auch sonst natürlich auch Häuser ausgeraubt und Menschen erschossen und geschlagen. Und also die Russen waren die Bösen. Ich weiß nicht, inwieweit das heute noch präsent ist. Ein bisschen sind sie es ja jetzt auch wieder.
Weil Sie jetzt nicht erkennen, ich mich, wie Sie in die russische Seele gerade geschaut haben, kann ich gar nicht so wirklich in die deutsche Seele schauen. Ah, ja. Ich würde mir fast wünschen, dass man das anders regeln kann. Aber
ja.
Ja, ich kannte dieses, also ich bin ja einige Jahre jünger als Trennen, ja. Einige Jahre. Ich kannte
Sie haben das gar nicht erlebt, diesen Russenhass.
Nicht diesen Russenhass, also ich hatte einen Onkel in russischer Kriegsgefangenschaft lange, aber der Russe kommt, war mal was.
Zum Beispiel, ja, die Russen waren sehr gefährlich.
In England wurden jetzt Lebensmittel, also selbst bei uns so irgendwie so ein paar Russen. Das war so eine Idee, die war überall. Der Russe kommt, daran erinnere ich mich.
Und im Nazireich waren die Slawen ja erklärtermaßen Untermenschen. Sie kamen gleich nach den Juden. Und das war der Weltfeind, der Antichrist. Und die Stimmung war geballt gegen... Also wir waren leider in dem Ort auch noch die einzigen Russen, weil die meisten Russen repatriiert wurden. Die anderen Leute in den Häusern, in den sogenannten... Das war eine kleine Siedlung, die extra für Displaced Persons erbaut wurde. Die standen aus anderen osteuropäischen Ländern. Wir waren die einzigen Russen. Und naja, und ich war in der Schule das einzige Russenkind. Und das war schon, also da lebte ich wirklich täglich in Angst und Schrecken, weil ich wirklich fast täglich gejagt wurde von den anderen Kindern. Und einmal ist auch ein Kind, kein russisches, ein jugoslawisches, aus den Häusern von den deutschen Kindern in den Fluss gestoßen worden. Und es hatte überhaupt keine Folgen. Die Polizei hat sich dafür gar nicht interessiert. Also es war ein bisschen lebensgefährlich. Man hat mit Steinen nach uns geworfen und so weiter. Und der Grund war eben, weil man die Russen für böse, für gefährlich hielt. Und ich hab Bilder gesehen, die Nazis haben die ja teilweise noch mit Hörnern und Schwänzen dargestellt. Also das waren irgendwelche Ur- und Untiere.
Also wir sind, das hatte ich eben auch gesagt oder gespürt und das durchzieht auch dieses Buch, ist, glaube ich, die Bundesrepublik des Nachkriegs. Also es ist keineswegs nur eine Geschichte der Vater und sie, sondern es entsteht dieses Panorama und verdichtet wirklich diesen Gedanken des Kalten Kriegs, bei dem ja, deswegen auch haben wir auch eben über den Vater geredet, ihr Vater auch fast auch an diesem Punkt perverse Art mitgearbeitet hat. Ja, obwohl er bei aller Ablehnung gegen das Deutsche, hat er trotzdem genau diese Atmosphäre noch weiter mit geschürt.
Ja, ja.
Also das, so hat sich mir das ganz bedrängt. Sie haben eben die Stelle, bis wohin Sie gelesen haben, es ist ja gar keine Frage, dass Ihr Vater, also wir hatten das schon, sie ist seelisch und körperlich vergewaltigt hat, möglicherweise ihr wirklicher Vergewaltiger geworden wäre. Also es folgte hier eine Stelle, in der sie sich dann mit einer Schere bewaffnen und an der Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit die Möglichkeit hätten, ihm überlegen zu sein, einfach weil er so furchtbar betrunken war und nicht mehr Herr seiner selbst. Aber man kann sich das in dieser Monstrosität kaum vorstellen. Aber dennoch... Oder,
also, man kann sich, glaube ich, in unserer heutigen Welt ganz vieles nicht vorstellen. Tja. Also so heil, wie unsere Welt ist und friedlich und wir sind alle satt und einigermaßen gut aufgehoben. Ich glaube, es gibt auf der Welt aber sehr, sehr viel, nicht nur früher, sondern auch jetzt, unglaublich viel Leid dagegen ist das, glaube ich, noch ein Klacks.
Ja, aber Sie haben es individuell erfahren und wenn man es beim Lesen mit erfährt, dann ist man, wie soll ich sagen, damit dabei und damit ergriffen. Und was aber das Erstaunliche ist, und das merken wir, wenn Sie uns jetzt nochmal was lesen, habe ich das richtig verstanden? Sie sprechen ja offen von Hass, auch gegenüber Ihrem Vater. Es ist ja nicht so, dass Sie nicht starke Gefühle haben. Dieser Vater ist elendsich am Ende. Sie kümmern sich, aber es ist, das sind wirklich Schilderungen von einer großen Intensität. Aber sie hadern nicht. Also, was ich so großartig finde, sie ich sage es zwar ganz salopp, sie meckern nicht darüber in der Gegend rum, sondern sie schildern das in einer Sprache, der man folgen kann. Manchmal muss man stocken, so ging es mir, dann musste ich beim Lesen innehalten, dann konnte ich wieder weitermachen. Also wie immer, es ist relativiert. Aber es ist nicht so eine, es wird nicht so was, wie soll ich sagen, so was Schwammiges, sondern es ist eine Haltung. Also es ist eine...
Es ist, hoffe ich, keine Schuldzuweisung.
Es ist keine Schuldzuweisung, ja, genau. Und wenn Sie jetzt da weiterlesen, den zweiten Teil aus dem Buch weiterhin, ich glaube, da merkt man ganz viel davon. Sie suchen eigentlich fast sogar zu erklären. Ne?
Genau. Also als Kind habe ich meinen Vater einfach nur blind gehasst, aber seitdem sind natürlich einige Jahrzehnte ins Land gegangen und ich habe mir viel Gedanken gemacht. Wobei letztlich muss man gar nicht so viel denken, wenn man erfährt, was er erlebt hat. Ein Mensch, der nur Gewalt erlebt hat. Ich glaube, mein Vater war wirklich ein Mensch, der nichts anderes kennengelernt hat als Gewalt in seinem ganzen Leben. Ja, wie soll das ein liebevoller Mensch werden und nicht auch jede Menge Aggression in sich tragen?
Wobei, es gibt eine Episode, aus der Sie jetzt nicht lesen, in seinem früheren Leben. Es gibt eine erste Frau, es gibt Halbgeschwister. Der Zugang ist Ihnen auch ganz verschlossen geblieben. Ja. Sie suchen sie in Moskau, sie sind ganz nah dran.
Ganz nah dran.
Ist wirklich so ergreifend und stoßen auf eine Mauer der Abwehr und des Schweigens. Ja. Man weiß nicht, ob es eine Jüdin gewesen ist, diese erste Frau.
Das ist wohl das Einzige, was man weiß.
Oder so. Ja. Aber ob er sie verlassen hat oder
ob sie ermordet wurde von den Nazis.
Also ist alles ein großes Dunkel. Ja. Auch da, wo sie vor verschlossenen Türen
stehen. Ich kann vielleicht noch sagen, dass also das Schweigen, das war was ganz Bestimmendes in meiner Kindheit. Und zwar gab es bei mir ein doppeltes Schweigen. Meine Eltern haben geschwiegen. Alle Leute in dieser Siedlung für Displaced Persons haben geschwiegen. Und die Deutschen haben geschwiegen. Ja. Und das waren aber zweierlei Schweigen, das spürte ich. Also die einen schwiegen über was anderes als die anderen. Und das war wirklich so wie eine Betondecke über mir. Ich wusste irgendwie immer, also irgendwie ist der Teufel los, aber ich wusste nicht, was es war. Und daran habe ich wirklich ganz schrecklich gelitten und vielleicht hat es dazu beigetragen, dass ich schon als Mädchen versucht habe, Worte zu finden für Dinge. Also das hat mich, ich musste irgendwie sprechen. Also ich hatte keine Freundin und dann habe ich Papier und Bleistift genommen und habe das aufgeschrieben, damit wenigstens ich mal was, ich durfte ja auch nichts sagen, ich kriegte ja sofort eine drüber gebraten. Aber da habe ich das Sprechen gelernt sozusagen beim Aufschreiben. Und ich habe einfach irgendwelche Geschichten geschrieben. Ja. Kein Tagebuch oder so, einfach Geschichten, damit ich mal sprechen durfte.
Und was großartig ist in dem Zusammenhang, Sie haben den Weg gewählt, Sie sind eine Übersetzerin geworden, genau zwischen diesen beiden Welten eigentlich. Und die deutsche Sprache, das kann ich Sie auch jetzt schon fragen, habe ich mich immer gefragt, ist das sowas wie eine Muttersprache jetzt für Sie, in so einem ganz emphatischen Sinne?
Eigentlich schon, ja. Ich hatte nur eine ganz kurze Zeit im Leben, da war ich lange in Moskau, da fing ich an, auf Russisch zu träumen. Mhm. Da dachte ich, jetzt werde ich wieder Russin. Dann musste ich aber bald wieder nach Deutschland zurück und das war dann wirklich nur eine Episode. Ja, ich denke Deutsch, ich träume Deutsch, sprechen tue ich auch Russisch, aber ich denke, die Sprachen, in denen man denkt und träumt, das ist schon die Muttersprache.
Wenn Sie schimpfen, schimpfen Sie auch Deutsch?
Ich schimpfe auch Deutsch, es sei denn, ich schimpfe mit Russen.
Das kann... Ja, wie schön, dass es noch Momente gibt, wo man sich da Brücken bauen kann. Wenn Sie mögen, könnten wir jetzt den zweiten Teil, den Sie ausgewählt haben für uns, der weiterhin im Buch. Das Buch ist, das sagen wir vielleicht noch dazu, kaleidoskopisch aufgebaut. Das ist keine fortwährende Erzählung, sondern es ist wie ein, also es baut sich zusammen aus Perspektivenwechsel, Zeitwechsel, Ortswechsel. Aber man verliert natürlich nie den Weg. Also es ist kein Fortgang.
Eigentlich ist es eine Retrospektive am Grab des Vaters. Ne?
Genau, ja, oder? Ja,
da
ja.
wird das Vergangene erinnert.
Die letzte Absatz.
Ja. Ja, und jetzt habe ich hier nochmal versucht, so ein bisschen über die Lagerzeit meines Vaters. Über die Lagerzeit weiß ich leider nichts. Meine Eltern, ich weiß nur, ich kenne nur Berichte von anderen Zwangsarbeitern. Und so habe ich versucht, mir was zusammenzusetzen. Das habe ich schon im Buch meiner Mutter so gemacht. Und das musste ich hier auch wieder so machen, weil, wie gesagt, meine Eltern sind nirgends verzeichnet. Ich habe nur ihre Arbeitskarte sozusagen, das ist der Beweis. Aber ich habe sie nirgends verzeichnet gefunden. Also wahrscheinlich sind die Unterlagen im Krieg verbrannt, vernichtet worden. Also das sind Dinge, die ich mir mehr oder weniger vorstelle oder eben aus Berichten anderer beziehe. Der Angriffskrieg der Nazis beginnt für meinen Vater am 8. Oktober 1941 in Mariupol. An diesem Tag wird die ukrainische Stadt von der deutschen Wehrmacht besetzt. Hitlers Unternehmen Barbarossa, das den Bolschewismus vernichten und neuen Lebensraum für das deutsche Volk erobern soll. Zu seinem Plan gehört es, möglichst viele Slawen auszurotten und den Rest der deutschen Herrenrasse zu unterwerfen. Die künftigen Domestiken sollen Menschen ohne eigene Kultur, ohne Bildung und Identität sein, Befehlsempfänger, Sklaven im Dienst des tausendjährigen Deutschen Reiches. Nicht nur die Hafenanlagen, Bahnhöfe und Fabriken der Stadt werden bombardiert, auch ein großer Teil der Wohngebäude wird zerstört. Es gibt kaum noch Strom, kaum noch Wasser. In den Häusern, die noch stehen geblieben sind, drängen sich immer mehr Menschen zusammen. Alle müssen für die Deutschen arbeiten. Wer es nicht täte, bekäme keine Lebensmittelmarken, müsste verhungern. Genau das aber verlangt Stalin von den Menschen. Unter seiner Herrschaft muss jeder bereit sein, den Heldentod fürs Vaterland zu sterben. Ganze Völker der Sowjetunion werden zu Verrätern, weil sie nicht verhungern wollen. Allein die Tatsache, dass sie auf besetztem Gebiet leben, genügt, um sie der Kollaboration zu verdächtigen. Während die sowjetische Wirtschaft da niederliegt, zerschlagen von der Wehrmacht, boomt in Deutschland die Kriegsindustrie. Das Problem besteht darin, dass die meisten deutschen Männer an der Front sind und akuter Arbeitskräftemangel herrscht. Die Nazis sind in der Zwickmühle. Einerseits soll jegliche Vermischung deutschen Blutes mit dem der rassisch minderwertigen Slawen ausgeschlossen werden. Andererseits ist der Krieg nur durch den Import von Arbeitskräften zu gewinnen. In den besetzten Teilen der riesigen Sowjetunion ist das Potenzial an künftigen Zwangsarbeitern am größten. Den Massendeportationen gehen breit angelegte Werbekampagnen voraus, in denen die Sowjetbürger aufgefordert werden, sich freiwillig zum Arbeitseinsatz in Deutschland zu melden. Den hungrigen, vom Krieg zermürbten Menschen wird in Deutschland das Paradies versprochen. Am Anfang zeigt die allgegenwärtige Propaganda einigen Erfolg, aber als nach und nach die Wahrheit über die wirklichen Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland durchsickert, geht auf den Arbeitsämtern, die Zwangsarbeiter rekrutieren, die Zahl der Freiwilligen deutlich zurück. Hitler ernennt seinen Mustergauleiter Fritz Saugel zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz. Mit dem Aufruf, endlich auch die letzten Schlacken der Humanitätsduselei abzulegen, gibt er das Kommando zur Eröffnung der Menschenjagd. Im Lauf der Kriegsjahre werden in der Sowjetunion Millionen ergriffen, oft einfach da, wo sie gerade gehen oder stehen, und in Viehwaggons nach Deutschland deportiert. Die Bewohnerschaft ganzer Dörfer wird auf den Transport gebracht, samt den Alten und den Kindern. Die Häuser werden in Brand gesteckt. Allein aus Mariupol werden 60.000 Menschen verschleppt. Jeder Zehnte kehrt nicht mehr wieder. Meine Eltern verlassen die Ukraine erst im April des Jahres 1944. Das spricht gegen meine Vermutung, dass sie freiwillig gegangen sind. Jeder weiß zu dieser Zeit, welche Verhältnisse in Deutschland herrschen. Nur auf Bauernhöfen und in kleinen Familienbetrieben haben die osteuropäischen Zwangsarbeiter eine geringe Chance, gut behandelt zu werden. In den großen Industriebetrieben, in denen sie oft die Hälfte der Arbeiterschaft darstellen, findet Vernichtung durch Arbeit statt. Die Slawen sind nichts anderes als Produktionsmittel, die unter minimalstem Aufwand maximal ausgebeutet werden. Sobald ihre Kraft verbraucht ist, werden sie entweder als Wracks in die Heimat zurückgeschickt oder kommen in Krankenbaracken, wo sie sich selbst überlassen, meist sterben. Sollten meine Eltern zu einem so späten Zeitpunkt tatsächlich noch freiwillig gegangen sein, wie viele Äußerungen meines Vaters es nahelegen, dann müssen sie in einer Lage gewesen sein, in der sie nichts mehr zu verlieren hatten, in der sie nur noch zwischen Zwangsarbeit und Tod wählen konnten. Als die Rückeroberung von Mariupol durch die Rote Armee bevorsteht, fliehen sie jedenfalls nach Odessa, das noch fest in der Hand der deutschen Wehrmacht ist. Dort schlüpfen sie bei einer Tante meiner Mutter unter, aber schon bald darauf steht die Rote Armee auch vor den Toren von Odessa. Auf einem deutschen Schiff, das außer dem geladenen strategischen Material auch zukünftige Zwangsarbeiter befördert, gelangen sie über das Schwarze Meer nach Rumänien. Viele von denen, die auf dem Seeweg deportiert werden, kommen unterwegs um. Die Rote Armee bombardiert die auslaufenden Schiffe mit den geraubten Rohstoffen ohne Rücksicht auf die Landsleute, die sich ebenfalls auf diesem Schiff befinden. Meine Eltern haben Glück, sie überleben. In Rumänien setzen sie zum ersten Mal den Fuß auf nicht-sowjetischen Boden. Hier hat Stalins langer Arm keinen Zugriff mehr auf sie. Rumänien ist Kriegsverbündeter Deutschlands. Nach einem Aufenthalt in einem Durchgangslager geht es weiter, entweder über die Donau oder in einem der Viehwaggons, die, beladen mit Menschenfracht, ständig ins Deutsche Reich rollen. Vermutlich nicht erst bei der Ankunft in Leipzig ahnt mein Vater, was sie erwartet. Ein großer Gulag, ein Land, das übersät ist von Lagern. Insgesamt sind es 45.000, davon sind 30.000 Zwangsarbeiterlager. Meine Eltern werden einem Rüstungsbetrieb des Flick-Konzerns zugeteilt, der Allgemeinen Transportgesellschaft MBH, der ATG. Es handelt sich um ein Montagewerk für Kriegsflugzeuge, ein riesiger Betrieb, eine eigene kleine Stadt mit oberirdischen und unterirdischen Werkhallen. Hier arbeiten annähernd 10.000 Menschen, 2.000 davon sind Zwangsarbeiter, die in 20 verschiedenen, stark überfüllten Lagern untergebracht sind, streng getrennt nach Nationalität und Geschlecht. Mit den Ostarbeitern, ein Terminus technicus von Hermann Göring, darf niemand sprechen. Sie sind eine Gruppe für sich, müssen an ihrer Kleidung den Aufnäher Ost tragen, die am wenigsten vorteilhafte Kennzeichnung nach dem Judenstern. Man nennt sie manchmal Nutztiere, aber sie sind nicht einmal das. Nutztieren lässt man ausreichend Nahrung und Pflege angedeihen. So ein Aufwand wird mit den slawischen Arbeitern nicht betrieben. In den Weiten des Ostens gibt es schier grenzenlosen Nachschub an frischer, fast kostenloser Arbeitskraft. Das Archiv der ATG existiert nicht mehr. Vielleicht ist es im Krieg verbrannt. Eher noch hat die Firmenleitung es selbst vernichtet, um keine Spuren zu hinterlassen. In den Nürnberger Prozessen, in denen die Zwangsarbeit zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt und Fritz Saugel, der größte und grausamste Sklavenhalter seit der Pharaonen, zum Tod durch den Strang verurteilt wird, versuchen ehemalige leitende Mitarbeiter der ATG, die Zwangsarbeit schönzureden. Obwohl bekannt ist, dass beim Flick-Konzern, der insgesamt über 100.000 Zwangsarbeiter beschäftigte, besonders unmenschliche Arbeits- und Wohnbedingungen herrschten, vor allem für die Ostarbeiter, loben sie ihre Lager beinahe über den grünen Klee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Satz irgendwie richtig gelesen habe, ich hoffe, Sie haben ihn verstanden. Mit seinen 44 Jahren ist mein Vater deutlich älter als das Gros der Zwangsarbeiter, von denen die meisten im Teenageralter sind, bis schließlich auch Kinder ab 10 Jahren zur Deportation freigegeben werden. Dem verblichenen Fragebogen einer amerikanischen Besatzungsbehörde entnehme ich, dass er in den 5 Jahren, in denen er in Mariupol lebte, als Buchhalter gearbeitet hat. Wie er ausgerechnet zur Buchhaltung kam, kann ich mir nur schwer vorstellen, aber dass er keine körperliche Arbeit verrichten musste, sondern in einem Büro sitzen durfte, musste für jemanden wie ihn eine große Errungenschaft gewesen sein. Jedenfalls ist er, als er nach Deutschland kommt, körperliche Arbeit nicht oder nicht mehr gewohnt und er ist nicht mehr jung. Wie muss ich ihn mir als Zwangsarbeiter vorstellen? Wie hat er zu dieser Zeit ausgesehen? War an ihm noch etwas von dem attraktiven, vitalen jungen Mann mit den geknöpften Stiefeletten auf dem Foto zu erkennen? Oder war er nur noch Haut und Knochen, ein ausgezehrter, von der Krätze befallener Mann voller Läuse mit dunklen Augenhöhlen und vorstehenden Schlüsselbeinen? Eine der zerlumpten Gestalten, die morgens um 5 mit scheuernden Holzschuhen an den nackten Füßen zur Arbeit getrieben wurden, bewacht vom Aufsichtspersonal, das nicht mit Beschimpfungen und Schlägen spart. Wahrscheinlich leidet er an den üblichen Hungersymptomen, an Ödemen, Durchfall und Verstopfung, an Sehstörungen, Schweißausbrüchen, Schwindel, Zittern, an zwanghaften Gedanken, die ständig ums Essen kreisen. Die Ernährung der slawischen Arbeiter besteht aus einer trüben Brühe, die man im Russischen Balanda nennt, eine wässrige Lagersuppe, in der ein paar Kohlstreifen, ein paar Rüben oder Kartoffelstücke schwimmen. Einmal pro Woche gibt es etwas rohes Pferdefleisch von der Freibank und 100 Gramm Margarine. Die Hauptnahrung ist sogenanntes Russenbrot, das aus Roggenschrot, Zuckerrübenschnitzen, Strohmehl und Laub hergestellt wird und den Verdauungsapparat schädigt. Viele Zwangsarbeiter leiden an Typhus und Ruhr, auch die Tuberkulose grassiert in den Lagern. Diejenigen, bei denen die Krankheit ausbricht, haben kaum eine Überlebenschance. Sie kommen in sogenannte Heilstätten und werden, wenn sie nicht schnell genug von selbst sterben, mit überdosierten Medikamenten umgebracht, weil kaum Aussicht auf die Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft besteht. Vielleicht ist mein Vater diesem Schicksal nur knapp entgangen. Bei Röntgenuntersuchungen in der Nachkriegszeit wurden bei ihm immer wieder verdächtige Flecken auf der Lunge festgestellt, aber erst später im Alter brach die Krankheit aus. Er musste 3 Monate in einer Lungenheilanstalt verbringen, in einem Saal mit 2 Dutzend anderen hustenden, blutspuckenden Männern, aber er bekam ein Antibiotikum und wurde wieder gesund, während viele Zwangsarbeiter noch Jahre nach der Befreiung an der Tuberkulose starben, mit der sie sich im Lager infiziert hatten. Die Arbeitszeit beträgt für die Ostarbeiter 12 Stunden an 6 Tagen pro Woche. Den Sonntag nutzen die meisten, um sich endlich einmal auszuschlafen, ihre Wäsche zu waschen oder im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeiten Körperpflege zu betreiben. Bei Engpässen allerdings wird auch am Sonntag gearbeitet, was im späten Stadium des Kriegs immer öfter vorkommt. Die mir so gut bekannte Abneigung meines Vaters gegen Schmutz mochte schon in der rückständigen, mit zivilisatorischer Hygiene nicht gesegneten Sowjetunion entstanden sein, aber das Lager hatte diese Abneigung sicher befördert. Wenn er meine Mutter und mich mit seinen unerfüllbaren Sauberkeitsanforderungen terrorisierte, kämpfte er vielleicht immer noch gegen die Lagerwelt des Drecks, gegen die schmutzstarrenden, von Ungeziefer wimmelnden Schlafpritschen, gegen den pestilenzartigen Gestank der Aborte, gegen die schmierigen, schlierigen Waschrinnen, gegen den Durchfall seines Pritschennachbarn, der von oben auf ihn herabtropfte, gegen das verschmutzte, verkeimte Essen. Vielleicht erblickte er bereits in einem Staubkorn etwas von jenem unausmerzbaren, allgegenwärtigen Lagerdreck, der sich damals in jede seiner Poren gefressen hatte. Auch seine besondere Geräuschempfindlichkeit war vielleicht dem Lager geschuldet, denn das Lager ist nicht nur eine Welt des Drecks, sondern auch eine Welt des Lärms. So etwas wie Stille existiert dort nicht. 12 Stunden am Tag wird in der Werkhalle Metall geschnitten. Es wird geschweißt, gehämmert, gebohrt, geschliffen. Auf dem Gelände der ATG werden gefertigte Maschinen eingeflogen. 12 Stunden am Tag sind die Ohren einem akustischen Dauergewitter ausgesetzt, was für ein so feines Gehör wie das meines Vaters ein Martyrium gewesen sein muss. Und auch nachts in der Baracke ist es nie still. Die Männer schnarchen, manche schreien im Schlaf, andere husten oder stöhnen. Von draußen dringt das Gebrüll der Wachen herein, das Gebell der Spürhunde, mit deren Hilfe Patrouillen nach flüchtigen Arbeitern suchen. Obwohl die Baracken über Nacht abgeschlossen sind, gelingt manchmal ein Ausbruch. Die einen gehen auf Jagd nach ein paar verfaulten Kartoffeln auf den umliegenden Feldern, andere versuchen, in die Wälder zu entkommen. Wer erwischt wird, wird erschossen oder bei Minusgraden mit Wasser übergossen und in den Karzer gesperrt. Es versteht sich von selbst, dass die Arbeiter kein Kündigungsrecht haben, dass sie ihre Stelle nicht wechseln und natürlich nicht in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Sie sind das Eigentum ihres Arbeitgebers. Ausgang ist ihnen nur selten und zumeist bloß in Begleitung einer Aufsichtsperson erlaubt. Sie dürfen kein Fahrrad besitzen, nicht die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, keine Gaststätten besuchen. Auch in den brutalen Schlägen meines Vaters traf mich vielleicht etwas von seiner Lagervergangenheit. Er wusste, wie es war, geschlagen zu werden. Das Aufsichtspersonal im Lager besaß Züchtigungsrecht und machte davon gern Gebrauch. Fritz Saukel ermunterte die Firmenleitungen dazu, mit Zwangsarbeitern die nicht parierten kurzen Prozess zu machen, sie sofort der Polizei zu übergeben, aufzuhängen, zu erschießen. Niemand weiß, wie viele Arbeiter tatsächlich erschossen und erschlagen wurden. An der Tagesordnung waren sogenannte Maulschellen, Peitschenhiebe, Essensentzug, verlängerte Arbeitszeiten, Karzer, stündliches Wecken bei Nacht und andere Strafen und Schikanen. Schon wegen einer Bagatelle konnte ein Ostarbeiter in ein KZ eingewiesen werden oder, beinahe noch schlimmer, in ein Arbeitserziehungslager, das kaum jemand lebend wieder verließ. Seine Ablehnung der deutschen Sprache lag sicher in der russischen Mentalität begründet, die sich beharrlich gegen alles Fremde wehrt, aber zweifellos hatte dazu auch das Lager beigetragen. Zum ersten Mal hörte er die deutsche Sprache wohl aus dem Mund der deutschen Besatzer in Mariupol, später dann wieder im Lager der ATG, das nicht der geeignete Ort dafür war, sich dem Deutschen zu öffnen, es gar lieben zu lernen. Am Anfang hatte er sich taub gestellt, um die Schimpfwörter nicht zu hören, die das Aufsichtspersonal für die slawischen Untermenschen parat hatte. Aber mit der Zeit errichtete er eine Wand gegen die deutsche Sprache, einen Schutzwall, den nichts mehr einreißen konnte. Musste eine Tochter wie ich, die sich bei der ersten Gelegenheit auf die Seite der Deutschen geschlagen hatte, nicht eine Verräterin für ihn gewesen sein, eine Verbündete derer, die ihn geschunden, geschlagen, verhöhnt hatten? Versuchte er, da er das elementare Zugehörigkeitsbedürfnis eines Kindes zu seiner Umwelt nicht verstand, mich zu brechen, mich gefangen zu nehmen, zu seinem Eigentum zu machen, wie er selbst einst zum Eigentum der Sowjetmacht und dann zum Eigentum der Firma Flick gemacht worden war? Und wie hätte ein Mensch, der nie Freiheit erfahren, dessen Leben sich im Würgegriff zweier Diktaturen abgespielt hatte, einem anderen, noch dazu seinem eigenen Kind, Freiheit gewähren können? Für ihn konnte Freiheit nur ein abstrakter Begriff sein. Ihre Zumutungen hatte er nie kennengelernt. Bis dahin war er in seinem Leben nicht gekommen. Weiß er, wo auf dem weitläufigen Lagergelände meine Mutter ist, das im wahrsten Sinn des Wortes unschuldige Mädchen, das er vor kurzem erst geheiratet hat? Weiß er, wo sie arbeitet, wo ihre Baracke steht? Liebt er sie damals noch? Macht er sich Sorgen um sie? Begegnet er ihr manchmal zufällig auf dem ATG-Gelände? Gibt es Wege, die sich kreuzen? Existieren Nischen, wo Frauen und Männer sich heimlich treffen können? Der Geschlechtsverkehr mit einer Deutschen hätte ihn das Leben gekostet. Slaven, die eine Deutsche anrührten, wurden als Schänder aufgehängt. Die Frauen trieb man als Huren durch die Straßen. Aber welche Regeln galten für Zwangsarbeiter, die miteinander verheiratet waren? Das Deutsche Reich war an rassisch minderwertigem Nachwuchs nicht interessiert. Schon deshalb durften Männer Frauenlager und Frauen Männerlager nicht betreten. Trotzdem wurde ich gezeugt. Eines von nicht wenigen Kindern, die in den Lagern entstanden sind. Viele schwangere Frauen mussten eine Abtreibung über sich ergehen lassen. Kinder, die dennoch das Licht der Welt erblickten, wurden den Müttern in der Regel nach der Geburt weggenommen und in sogenannte Aufzuchträume für Bastarde gebracht. Dort verhungerten sie zumeist, starben an Krankheiten und mangelnder Hygiene. Manchen ersparte man dieses Martyrium, indem man sie gleich mit einer Giftspritze tötete. Weiß mein Vater von diesen Dingen? Weiß er, in welcher Hölle er sich befindet? Oder will er das gar nicht wissen, weil allein der überleben kann, der nichts weiß, nichts denkt, nichts fühlt, nur schuftet wie eine Maschine? Ist das deutsche Arbeitslager ein böses Erwachen für ihn? Oder bloß die Steigerung einer Lebensbrutalität, an die er seit je gewöhnt ist? Einmal hörte ich von einem jüdischen Kind, das von einer Polin aus einem KZ gerettet worden war. Als eines Tages ein alter Mann in der Nachbarschaft starb, fragte es, wurde der Mann vergast oder erschossen? So wie dieses Kind nicht wusste, dass die meisten Menschen von selbst sterben, so wusste mein Vater vielleicht nicht, dass es ein Leben ohne Gewalt und Hunger gibt. Er war aus dem Grauen eines totalitären Regimes in das noch größere Grauen eines anderen geraten und vermutlich hatte er erst nach seiner Ankunft in Deutschland begriffen, dass er hier als rassisch minderwertiges Lebewesen galt, dass man in ihm nichts anderes sah als eine Arbeitsmaschine. Das musste auf den fruchtbaren Boden des Minderwertigkeitskomplexes fallen, den er als Slave sowieso hatte. Vielleicht stimmte er innerlich dem Rassismus der deutschen Nazis sogar zu. Gleichzeitig quälte ihn vielleicht auch ein Schuldgefühl, weil er sich an der Herstellung von Kriegsgerät beteiligte, das gegen seine eigenen Landsleute gerichtet war. Oder erlaubte er sich auch solche Gedanken nicht? Hatte er nur die verhasste Sowjetmacht vor Augen, der er dennoch entronnen war und an deren Vernichtung er arbeitete? War es der Hass gegen dieses System, das ihm die Kraft zum Durchhalten gab? Der Hass und die Hoffnung darauf, dass das alles eines Tages zu Ende gehen und ein Leben in Freiheit beginnen würde, gemeinsam mit seiner jungen Frau? Die Frage aller Fragen wird für ihn und alle anderen gewesen sein, wie lange der Krieg noch dauern wird. Natürlich gibt es kein Radio und keine Zeitung. Das Lager ist eine eigene Welt, ein eigener, in sich abgeschlossener Organismus, in den nichts von außen eindringt. Niemand weiß etwas von den Vorgängen an der Front. Jeder nährt sich von Gerüchten, klammert sich an jedes Gemunkel über Siege oder Niederlagen. Die einen hoffen, dass die Rote Armee bald vor der Tür stehen wird, die anderen zählen auf die Amerikaner. Die einen sehnen sich danach, endlich wieder nach Hause zu kommen, zu ihren Eltern, zu ihren Familien. Die anderen wollen nicht zurück, sie hoffen auf ein besseres Leben in Deutschland nach dem Krieg, obwohl sie für die Fortsetzung des Kriegs schuften. Ohne das Heer der rechtlosen Arbeitssklaven wäre die deutsche Kriegswirtschaft längst am Ende. Kaum eine deutsche Fabrik, kaum ein Handwerksbetrieb, kaum ein Bauernhof, kaum ein Haushalt, die nicht von den billigen Arbeitskräften aller Herren Länder profitieren würden. Ein Ostarbeiter bekommt etwa 7 Mark Wochenlohn. Dafür kann er sich nicht einmal einen Laib Brot kaufen, da der zu dieser Zeit 10 Reichsmark kostet. Und über allem steht die Angst. Die Amerikaner fliegen ihre Luftangriffe tagsüber, die Engländer nachts. Leipzig brennt, es kommt zu Feuerstürmen. Die deutsche Bevölkerung flieht in Luftschutzbunker, aber die Zwangsarbeiter haben nur in Ausnahmefällen Zutritt. Nachts sind sie in ihren Baracken eingeschlossen. Die einen beten, die anderen schreien, die übrigen liegen abgestumpft auf ihren Pritschen, während sie die Detonationen der Brand- und Sprengbomben hören und den Widerschein des Feuers im Fenster sehen. Ungezählte Zwangsarbeiter kommen bei den Luftangriffen der Alliierten um, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Lager der ATG je von einer Bombe getroffen wurden. Immer wieder entgehen meine Eltern dem Tod. Nach den deutschen und sowjetischen Bomben überleben sie auch die der Amerikaner und Engländer. Irgendeinen Ort für heimliche Umarmungen müssen sie trotz aller Bewachung gefunden haben. Denn als die Amerikaner im Jahr 1945 Leipzig befreien, ist meine Mutter im dritten Monat schwanger. Hätten meine Eltern mich ein halbes Jahr früher gezeugt, hätte man mich, ihr erstes gemeinsames Kind, wahrscheinlich ebenfalls in einen Aufzuchtsraum für Bastarde gebracht und am Ende irgendwo auf dem Lagergelände in einer großen Margarineschachtel vergraben. Vielleicht wäre das besser gewesen für meine Eltern. Vielleicht war dieses Kind, das sie nicht gewollt haben konnten, jener berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, jenes kleine, aber entscheidende Gewicht, das ein Boot sinken lässt.
Ja, vielen Dank auch für diese zweite Passage aus dem Buch, dass Sie merken, dass, glaube ich, einen Ton hat, der selten ist in der deutschen Literatur und wirklich weil ich kann es nicht anders sagen, ich finde es wahrhaft.
Selten auch, weil ich zunehmend heißer werde.
Soll ich Ihnen da mal so ein Glas so eine
danke,
Flasche
danke.
Noch aufmachen?
Ja, ist ja da. Nee, ich weiß noch nicht, ob man es merkt, dass ich irgendwie...
Das ja, wir sind auch...
Ich glaube, ich kriege was.
Oh nee, nicht. Sie müssen doch jetzt noch lesen. Nicht hier, aber in den letzten Tagen, wenn ich es richtig
in den nächsten Tagen
habe.
Muss ich noch lesen, ja.
Diese, vielleicht ein, zwei Fragen nur noch, ehe wir dann zum Schluss kommen. Sie haben diesen Weg gesucht, diesen Vater zu erklären, der mich so beeindruckt hat. Und da kommt einmal diese Stelle vor, er hatte die Zumutungen der Freiheit nie kennengelernt. Ja. Die Freiheit hat Zumutungen und das hat er nicht schaffen können. Ne? Ihnen waren sie auferlegt.
Ja, ist weit, weit vor der Freiheit stehen geblieben in seinem Leben. Ne?
Ja.
Und die Freiheit ist ja auch eine große Zumutung. Also, Freiheit bedeutet ja auch, es ist nichts über mir und mich nimmt niemand an die Hand. Ne?
Das und die Frage, die sich da für mich angeschlossen hat, wenn Sie das so beschreiben, und es gibt ja auch Beschreibungen Ihres Vaters, auch des sterbenden Vaters, die sehr eindrucksvoll ergreifend sind. Haben Sie nun das Gefühl, dass Sie bei ihm aus der Pflicht sind? Sie haben ihn ja als Tochter in den Tod begleitet, auch noch mal ganz lange, anders als Ihre Schwester. Fühlen Sie sich von ihm noch bedroht? Fühlen Sie sich von ihm noch bedroht? Oder hat dieses Schreiben geholfen?
Also ich fühle mich nicht von ihm bedroht. Aber ich fürchte, dass ich auf irgendeine Weise nach wie vor auch noch von ihm geprägt bin. Von ihm und von dieser gesamten Kindheit. Da kommt man ja eigentlich nie mehr raus im Leben. Man muss immer arbeiten, um da vielleicht noch ein bisschen was loszuwerden. Also insofern und in der Pflicht, nein, ich habe eher ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn so, also nicht sehr schön beschrieben habe.
Also. Nein, aber Sie haben ihn aufrichtig beschrieben und wie Sie gesagt haben, Sie haben ihm keine Schuld zugewiesen, sondern die Schuld, die er auf sich geladen hat, auch Ihnen gegenüber beschrieben.
Also ich hoffe, dass man das
und er hat Schuld auf sich geladen.
Das Buch so lesen kann.
Ich glaube, und weil Sie ihm mit der Freiheit sagten, es gibt ja nichts über einem, was einem leitet. Sie haben vorhin erwähnt, dass es eigentlich im Grunde eine Erinnerung am Sarg des Vaters ist, das ganze Buch. Ja. Sie sind mit der orthodoxen Kirche groß geworden. Sie beschreiben auch solche Riten und Gottesdienste und die Beerdigung ist auch ein solcher Ritus. Ich will Ihnen da nicht zu nahe treten. Sind Sie gläubig?
Heute ja, morgen nein.
Also heute und übermorgen.
Und übermorgen dann vielleicht wieder.
Das, keine.
Ich wäre es vielleicht ganz gerne, weil ich glaube, wenn man Also das Glauben allein halte ich eigentlich für einen Wert im Sinne von Vertrauen. Mhm. Und ich glaube, Menschen, die vertrauen können, die leben natürlich besser. Aber bei mir, wie gesagt, schwankt es.
Und dieses Vertrauen können, ist ja schwer beschädigt worden.
Ist sehr schwer beschädigt worden.
Übrigens auch von ihrer Mutter. Das
war komplett ausgelöscht, glaube ich.
Und woher würden Sie dann sagen, nehmen Sie die Kraft zu dieser Sprache? Es ist ja nicht nur der Inhalt, der dieses Buch auszeichnet, sondern es ist ja auch der Stil. Es ist immer bei großem Erzählen auch der Stil, die Form, die gefunden wird.
Viel Arbeit.
Ja. Suche nach Form.
Ja, also ich sitze manchmal einen ganzen Tag und knobel an einem Satz rum, wo man das nicht denken würde, weil es meistens eigentlich einfache Sätze sind. Aber es ist immer so am schwersten zum einfachsten durchzudrängen.
Das denke ich auch, die einfachen Sätze, nicht dieses lamoyante Gerede, sondern diese Klarheit, auch Härte und Schärfe. Jetzt ganz zum Schluss, der Schluss, möchten Sie den selber nochmal lesen? Der ist ja eigentlich fast eine Pointe, oder darf ich sagen, was da steht?
Das ist ja nur ein kleines Stück, ne?
Ja.
Meinen Sie?
Ich will das. Was meinen schnell Sie? Machte ich noch ein paar Fotos. Der ganz richtige Schlussabsatz.
Also der Vater, aber das muss man vielleicht dazu sagen, dass der Vater war schon im Sarg und der Sarg stand schon vorm Grabloch. Und dann ist mir eingefallen, oh, ich habe ja kein Foto von ihm gemacht. Und es gibt ja so gut wie keine Fotos. Und das habe ich dann so irgendwie laut gesagt. Und dann waren diese Grabträger unheimlich nett und sagten, machen wir ihn einfach wieder auf.
Also diese Schlussszene hat das wirklich in sich. Die hat fast das Erlösen. Ja, und dann mit der Deckel nochmal.
Oh. Und es regnete und das nasse Laub flog da so hin und her. Und die machten den Sarg auf. Und von meinem Vater wurden gleich diese ganzen Papierchen, die da überall waren, es wurde alles abgerissen und er lag unter
dem Regen. Die gehören zu diesem orthodoxen Ritus, habe ich verstanden.
Genau, was man ihm da so auf die Stirn gelegt hat. Und dann diese Sargdecke und so, das war natürlich alles sofort nass irgendwie. Und dann habe ich schnell noch ein paar Fotos gemacht. Da war noch was vorher mit den Schwänen, aber das lassen wir jetzt weg.
Das lesen Sie dann, die Schwäne, die haben auch, ich meine jetzt das
die
Publikum.
Lasse ich jetzt weg, die Schwäne. Ja. Schnell machte ich noch ein paar Fotos, als könnte ich im letzten Moment das Leben meines Vaters doch noch dokumentieren, etwas von ihm festhalten in der Welt. Doch als ich eine Woche später den entwickelten Film abholte, stellte sich heraus, dass aus den Aufnahmen nichts geworden war. Der Film war leer.
Das ist auch unglaublich. Also nach diesen 240 Seiten, man kann sich eigentlich nicht erklären, warum der Film leer war.
Ich habe bis heute Schicksal, das nicht erklären können.
Aber ja.
Es war noch so ein alter Fotoapparat, ne?
Es ist,
und alles war alles in Ordnung, er hat transportiert alles. Aber auf den Bildern war einfach nichts drauf.
Dafür steht diese Geschichte des Vaters und ihre Geschichte in dem Buch. Und manchmal habe ich gedacht beim Lesen, vielleicht wenn jemand gute Filme machen kann, dann könnte so jemand das verfilmen, den Mut vielleicht haben, die Geschichte dieses jungen fremden Mädchens in dieser kalten Bundesrepublik zu erzählen. Also jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank,
danke Ihnen,
dass Sie für uns da gewesen sind.